Die Grundphilosophie besteht darin, Menschen Zeit zu geben und auch Raum, sich ganz in Ruhe verabschieden zu können von ihren Liebsten und sie mit viel Zeit und viel Raum auch betrauern zu können.
Wie geht es weiter, wenn ein lieber Mensch stirbt? Dieser Frage stellen wir uns heute bei Stadt, Land, Segen. Es geht also um Tod und es geht um Trauer. Unser Host Gerrit war im Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer. Dort hat er mit Peggy Steinhauser gesprochen. Sie leitet das außergewöhnliche Bestattungshaus und begleitet Menschen, die um jemanden trauern. Am Ende der Folge hört ihr Astrid Sievers. Sie ist katholische Seelsorgerin und Trauerbegleiterin. Wir haben sie gefragt, wenn der Tod nicht das Ende sein sollte, wie geht es weiter für die Toten?
Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Stadt, Land, Segen.
Die Welt muss nicht so bleiben, wie sie ist und viele Menschen engagieren sich für das Gute.
Deswegen beschäftigen wir uns hier in dem Podcast immer mit einem Thema und sind auf der Suche nach Menschen, die ein Segen sind, in den Städten und auf dem Land.
In diesem Podcast bringen wir uns ein mit unseren beiden Perspektiven. Ich bin Gerrit, ich bin katholischer Seelsorger und Theologe.
Und ich bin Mira und ich bringe die Perspektive als Journalistin und Online-Redakteurin beim Erzbistum Hamburg rein.
Ihr hört gerade die vierte Folge von Stadt, Land, Segen. Habt vielen Dank für euer Feedback, für eure Fragen, für die Kommentare, die uns erreicht haben, zu den bisherigen Folgen.
Heute geht es um die Frage, wie geht es weiter, wenn ein lieber Mensch stirbt? Das ist keine ganz leichte Frage und generell sind Tod und Trauer auch keine leichten Themen. Man braucht dafür die richtige Stimmung.
Hört also einmal kurz vielleicht in euch rein und überlegt, ob das der passende Moment für euch ist, diese Folge weiterzuhören.
Wenn nicht, ist das auch völlig okay, dann hört eine der anderen Folgen von Stadt, Land, Segen.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir ins Thema rein und ich würde sagen, wir fangen erstmal klein an. Mira, was würdest du sagen, macht dich denn traurig?
Also ich finde, da gibt es unterschiedliche Dimensionen, unterschiedliche Punkte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Nachrichten gucke, da gibt es ganz viel, was mich traurig macht.
Dieser Weltschmerz, ne?
Der Weltschmerz, also Krieg und ja, wenn ich sehe einfach, dass es vielen Menschen schlecht geht. Und dann gibt es aber auch diese traurigen Momente, wenn zum Beispiel eine Freundin abgesagt hat oder man kein Ticket mehr für das Konzert der Lieblingsband bekommt. Aber das sind so Trauermomente, die vergehen auch schnell wieder, weil ich weiß, das ist kein Weltuntergang.
Ja, und die gehen dann vielleicht ein bisschen zu Wut oder Enttäuschung oder genervt sein über, aber das,
genau,
es verfliegt irgendwie die Welt steht nicht Kopf, weil man nicht auf das Lieblingskonzert geht.
Was hat dich denn zuletzt traurig gemacht?
Wenn ich über meine Traurigkeit nachdenke, dann bin ich irgendwie schnell bei so einem Körpergefühl oder bei so einer Körperhaltung, die ich einnehme. Und wenn ich echt mal traurig bin, dann muss ich mich irgendwie hinlegen. Ich weiß gar nicht warum. Also nicht schlafen, aber ich lege mich aufs Bett, lege mich aufs Sofa, bin so ein bisschen in dieser Embryo-Haltung für den Moment still. Und vielleicht das letzte Mal traurig, das ist kommt mir in den Sinn, so wenn, manchmal bin ich so wütend auf mich, weil ich was gesagt habe, weil ich was getan, mit dem ich nicht zufrieden bin. Und dann bin ich erst wütend auf mich und dann ist da so ein Moment von Traurigkeit und irgendwie, ja, ich bin irgendwie traurig, dass die Situation so gewesen ist, wie ich bin und vielleicht ein Stück, ja, dass ich so bin, wie ich bin.
Es kann ja auch, wie du sagst, eine Mischung aus Gefühlen sein, aus Trauer, aus Wut, aus Angst. Mit der Trauer, mit der wir uns heute in der Folge beschäftigen, das ist aber nochmal eine andere Art von Trauer, nicht die, dass man vielleicht wegen einer Situation traurig ist, sondern wirklich eine schwerere Trauer, nämlich die Trauer, wenn ein lieber Mensch stirbt. Und da hast du mit einer Expertin gesprochen.
Das stimmt. Ich habe mit Peggy Steinhauser gesprochen. Sie leitet das Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer und das Lotsenhaus vereint drei Bereiche unter einem Dach. Das ist zum einen Bildung und mit ihrem Team organisiert Peggy sehr, sehr individuelle Trauer- und Bestattungsformen mit dem Ziel, damit Trauernde sehr viel Zeit und sehr viel Raum bekommen, sich in Ruhe verabschieden zu können. Und Peggy und ihr Team hören da nicht auf, sondern sie bieten eine kostenfreie, durch Spenden finanzierte Trauerbegleitung an. Und wieder geht es darum, damit Trauernde um ihren Liebsten mit viel Zeit und mit viel Raum trauern dürfen.
Lotsenhaus, da stelle ich mir ein Gebäude am Wasser vor, sehr beruhigend. Wie war es dort?
Das Lotsenhaus ist zwischen Altonaer Bahnhof und Elbe.
Mitten in der Stadt.
Mitten in der Stadt, nicht an der Wasserkante. Ich wurde herzlich begrüßt. Ich habe eine Führung bekommen durchs Haus. Wir sind auch in Ausstellungsräume gegangen, also Räume, wo ich als Trauernde von verschiedenen Urnen auswählen könnte für meinen Verstorbenen oder auch in einen Raum, da lagen verschiedene Särge zur Auswahl. alle sehr ansprechend gestaltet und immer mit dem Blick für individuelle Trauerfeiern.
Und war die Stimmung da irgendwie bedrückend in so einem Raum voller Särge und Urnen?
Nee, gar nicht. Also es gab viel Licht, die Stimmung war freundlich, das ganze Ambiente war sehr herzlich gemacht und dann sind wir wieder hochgegangen und haben uns ins Gesprächszimmer gesetzt.
Ich habe so ganz praktische Fragen. Nehmen wir mal an, ein Familienmitglied stirbt und ich bin verantwortlich, alles zu organisieren bis zur Bestattung. Nehmen wir mal ein Beispiel, der Tod tritt zu Hause ein, ich wache auf, meine Frau aber nicht. Was passiert jetzt?
Ja, wenn ich zuvor noch nicht mit einer Bestatterin oder einem Bestatter gesprochen habe, also keine Vorsorge gemacht habe, dann ist es so, dass ich zunächst erst einmal einen Arzt rufen muss und dann erst das Bestattungsinstitut informiere. Jetzt ist es so, das ist natürlich jetzt ein sehr besonderer Fall. Wenn deine Frau neben dir nicht aufwacht, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ein erwarteter Tod. Das ist etwas anders. In dem Moment würde man wahrscheinlich aus Reflex heraus den Rettungsdienst rufen. Und in dem Moment, wo der Rettungsdienst kommt und keine natürliche Todesursache mit Sicherheit feststellen kann, geht hier in Hamburg, sicherlich auch andernorts, aber geht erstmal eine Maschinerie los. Das heißt, es müsste die Polizei kommen, es wäre erstmal eine Überführung in die Rechtsmedizin. Also das wären andere Schritte. Wenn aber... Und das will ich gerne sagen, weil das unser häufigeres Tun ist. Also wenn jemand schwerst erkrankt ist oder schon absehbar ist, dass jemand versterben wird, vielleicht auch die Hausärztin, der Hausarzt informiert ist und dann jemand zu Hause verstirbt, dann ist unser Grundsatz, den wir dem Menschen mitgeben, Ruhe bewahren, also keine Eile, nicht sofort in Aktion treten, sondern erstmal einen Moment innehalten und verstehen, was gerade geschehen ist. Das ist das Wichtigste. Und der nächste Schritt ist dann, wiederum den Arzt zu rufen, um den Tod feststellen zu lassen, aber auch in der Zeit besteht die Möglichkeit, nochmal ein Stück weit Ruhe zu bewahren, ein Stück weit in sich zu gehen und meistens ist es bei Erkrankungen ja so, dass es schon ein Stück der Vorbereitung gab. Also dass bestenfalls das Paar noch mal gesprochen hat miteinander oder bestenfalls auch schon eine Idee besteht, was sich die Verstorbene in diesem Fall wünscht. Das ist dann natürlich noch mal einfacher.
Okay, also nehmen wir an, wir haben Vorkehrungen getroffen, wir haben darüber gesprochen, es ist nicht unerwartet, der Arzt war da. Und dann rufe ich bei euch an als Bestattungsunternehmen, korrekt? Und was macht ihr dann?
Ja, dann rufst du bei uns an und wir können dann direkt kommen. Aber auch da fragen wir immer erst einmal, soll noch in Ruhe zu Hause Abschied genommen werden? Soll gemeinsam gewaschen und angekleidet werden? Vielleicht sogar zu Hause? Kommen also noch Freunde, Freundinnen, Bekannte, die sich zu Hause von der Verstorbenen verabschieden wollen. Das ist ein wichtiger Hinweis, den wir gerne geben. Auch da heißt es wieder ein Stück weit Zeit geben und nichts im Hauruck-Verfahren. Weil das in den meisten Köpfen ist abgespeichert. Wir müssen schnell agieren. Der Bestatter muss ganz schnell kommen und ganz schnell überführen. Und das ist falsch.
Und dann komme ich zu dem Punkt, dass ich eine Bestattung und eine Trauerfeier planen muss. Was ist denn da wichtig zu bedenken? Also was muss ich alles entscheiden?
Es ist auf jeden Fall schon mal leichter, auch da komme ich wieder zum Thema, wenn vorher die Betroffenen schon miteinander gesprochen haben und wenn schon zumindest mal klar ist, was sich die Verstorbene gewünscht hat. Also hat sie sich, das fängt ja bei so ganz banalen Dingen an, hat sie sich gewünscht, dass es eine Erdbeisetzung wird oder eine Feuerbeisetzung, eine Urnenbeisetzung. Und das sind manchmal schon die Fragen, wo es herausfordernd wird, wenn darüber nicht gesprochen wurde. Niemand muss eine Trauerfeier machen. Auch das werden wir immer mal wieder gefragt. Muss ich denn eine Trauerfeier durchführen, weil das vielleicht noch viele Menschen wollen? Oder könnte ich darauf auch verzichten, weil ich ganz im kleinen, vertrauten Rahmen Abschied nehmen will. Auch das ist natürlich möglich. Und bei uns ist es so, dass wir zunächst einmal uns hinsetzen und das ist auch besonders. Ich glaube, das machen nicht alle Bestattungsinstitute. Besonders ist, dass wir erstmal erfahren wollen, wer war denn dieser Mensch, der verstorben ist? Was hat diesen Menschen ausgemacht? Weshalb war er für die Angehörigen, die bei uns sitzen, so besonders? Manchmal gibt selbst das einen Moment von Irritation, aber im positiven Sinne, eine Irritation im positiven Sinne. Ich darf jetzt über meine Verstorbene erstmal erzählen. Ich muss nicht als erstes einen Sarg aussuchen und muss dann sagen, so, das sind jetzt die nächsten praktischen Schritte, sondern ich darf erstmal sagen, warum war sie mir so besonders oder warum möchte ich vielleicht nochmal auf diese oder jene Weise Abschied nehmen? Was ist denn für diese Zeit zwischen Tod und Beisetzung noch wichtig für mich persönlich oder was war der Verstorbenen wichtig? Soll es besondere Kleidung geben? Soll es Dinge geben, die noch mit in den Sarg hineingelegt werden, weil irgendein Lieblingskrimi da war? Oder weil es noch irgendeine Figur gibt, die unbedingt mit beigesetzt werden soll? Also das sind so Dinge, die trauen sich Menschen manchmal nur dann zu sagen, wenn sie explizit danach gefragt werden. Und das ist so der Grundsatz. Erstmal ein bisschen besser verstehen wollen, wer war dieser Mensch? Ein bisschen besser verstehen wollen, wer sind diese Menschen, die vor uns sitzen, bevor man irgendwas miteinander plant.
Wenn es nächste Woche sein müsste, wie würdest du dir deine eigene Trauerfeier wünschen?
Für mich ist schon relativ vieles klar. Also ich bekomme einen rot lasierten Sarg. Das habe ich mir schon mal festgelegt. Und meine Trauerfeier, die ist noch nicht ganz durchgeplant. Aber natürlich gibt es Musik und es gibt schöne Musik. Und natürlich gibt es auch ein geselliges Beisammensein. Ich möchte ganz gerne, dass meine Angehörigen, meine Freundinnen, Freunde nicht nur traurig sind am Sarg, sondern dass sie auch miteinander nochmal einen Sekt trinken. Auf mich.
Das ist eine krasse Frage. Wie sähe denn deine Trauerfeier aus, deine Bestattung? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ja, so ein bisschen. Ich habe mir Gedanken gemacht, aber die sind noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und ich finde es irgendwie auch, glaube ich, ganz gut, nicht abgeschlossene Gedanken zu haben, weil es ja kein oder nicht nur ein Wunschkonzert von mir sein sollte, sondern ich den Raum lassen möchte für diejenigen, die um mich trauern. Also was
eigentlich ist es ja fast mehr für die, die Abschied nehmen, dass es für die wichtig ist, dass es eine Trauerfeier geben kann.
Ja, wahrscheinlich ist das Beste so eine Balance, ne? Also was wünsche ich mir, was ist mir wichtig, wer bin ich und wofür stehe ich? Da möchte ich schon in meiner Trauerfeier, ist ja auch irgendwie ein intimer Moment, drin vorkommen. Mhm. Und dann soll aber eine Trauerfeier auch oder vor allen Dingen die Möglichkeit geben, dass meine Familie, meine Freundinnen und Freunde von mir Abschied nehmen können. Und dann soll irgendwie beides vertreten sein. Ich fand zum Beispiel jetzt total eindrücklich, ich habe im Lotsenhaus einen Holzsarg, einen ganz einfachen Holzsarg gesehen und den kann man künstlerisch gestalten.
Was kann man da zum Beispiel drauf machen?
Ja, zum Beispiel kann das eine wunderbare Gelegenheit sein für Kinder, für Enkelkinder von Verstorbenen, den zu bemalen. Und das finde ich sehr eindrücklich durch dieses Haptische mit den Händen, diesen Sarg anfassen und berühren und gestalten, dass das für mich als möglicherweise Versterbenden viel, viel Trost drin zu ahnen. Okay, vielleicht können so auch Kinder den Tod nochmal besser begreifen.
Mhm. Das ist auch, gehört ja dann auch zum Prozess, zum Beispiel so etwas zu gestalten.
Und du kommst da aber auch nicht raus. Hast du dir Gedanken gemacht, wie deine Trauerfeier oder deine Bestattungsform aussieht?
Ehrlich gesagt noch nie. Aber jetzt werde ich mir darüber Gedanken machen. Weil es wirklich ja wichtig ist, dass man sich auch damit beschäftigt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich damit beschäftigt, man auch so ein bisschen sich die Angst nehmen kann vor dem Tod.
Ja, und ich weiß nicht, ob man sich die Angst nimmt, aber ich glaube, man kann, wenn man miteinander spricht über das, was man wünscht und das, was man glaubt oder erhofft oder was einem wichtig ist, dann nimmt man vielleicht die Angst, seinen Liebsten davor etwas falsch zu machen. Also wenn ich stelle mir vor, ich müsste für jemanden eine Trauerfeier, eine Bestattung planen, aber ich weiß gar nicht, was die Person sich selber wünscht, dann wäre meine Sorge erstmal groß oder meine Hemmung, oh, ich will hier jetzt gar nichts falsch machen. Und deswegen, Mira, mach dir nicht nur Gedanken, sondern wenn ich so…
Auftrag an mich.
Auftrag an dich, sprich doch mit deinen Liebsten darüber.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, was kommt auf mich als Trauernden emotional zu?
Es ist sehr unterschiedlich, wie Menschen reagieren, weil es sehr darauf ankommt, wie sie auch zu Lebzeiten schon reagiert haben. Manche Menschen reagieren hochemotional, also mit viel Schmerz und Trauer, schon gleich in dem Moment, wenn jemand verstorben ist, also relativ unmittelbar. Manche Menschen reagieren erstmal gar nicht, als wären sie in einer Art Käseglocke. Und manche Menschen reagieren fast euphorisch. Auch das löst bei Außenstehenden mitunter Irritationen aus. Menschen, die bei der Abschiednahme in einer hochemotionalen Situation gemeinsam anfangen zu lachen oder lustig sind. Und das ist eine ganz adäquate Reaktion. Im Verlauf des Trauerns bleibt es ebenso individuell. Und gleichzeitig ist es meistens so, dass diese Zeit zwischen Tod und Beisetzung noch eine Zeit ist, wo Menschen, Angehörige, Zugehörige oft recht gefasst sind in einer Art, ja, wir sagen immer, die Menschen sind in dieser Zeit mit Überleben befasst, mit Organisieren, erstmal irgendwie stabil bleiben, schauen, dass die Tage bis zur Beisetzung überstanden werden. Und oft kommt der Tiefpunkt erst einige Zeit danach. Wenn alles Wichtige geregelt ist, dann braucht es, so unsere Erfahrung, dann braucht es eher Begleitung oder Unterstützung, weil dann die Emotionen sich Bahn brechen.
Woran könnte ich in so einer Situation denn merken, dass ich Hilfe brauche? Also, dass ich gut Unterstützung und Begleitung in meinem Trauern gut gebrauchen könnte?
Spannend ist, dass nicht jeder Mensch Trauerbegleitung braucht. Und spannend ist auch, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit ihren eigenen Reaktionen umgehen. Manche regulieren sich relativ schnell selbst. Und da geht es jetzt gar nicht um besser oder schlechter, sondern eher darum, was Menschen im Laufe ihres Lebens gelernt haben, welche Strategien sie gelernt haben, wie früher in der familiär mit Reaktionen, die stärker waren, wie Trauer oder Wut, umgegangen wurde. Also waren die erlaubt, waren die willkommen, dann ist es eher leichter, dass sich die auch Bahn brechen. Und manche Menschen sind zunächst erstmal ganz, ganz moderat im Umgang mit ihren eigenen Reaktionen, manche auch über lange Zeit. Und dann gibt es einen Punkt, und auch das nicht bei jedem, sondern bei Einzelnen, wo sie merken, ich bin zwar gut familiär eingebunden, ich habe Freunde, mit denen ich sprechen kann, und trotzdem merke ich, es wird mir zu viel. Ich komme damit nicht selbst zurecht. Ich habe den Eindruck, ich trete auf der Stelle mit meiner Trauer oder mit meinen Emotionen. Und ich habe den Eindruck, ich komme keinen Schritt weiter. Das sind so die Zeitpunkte, wo Menschen sich an uns wenden und sagen, sie hätten gern Unterstützung, sie würden das gern einmal, manchmal nur sortieren, um zu verstehen, ist das normal oder braucht es etwas anderes an Unterstützung.
Wie kann es denn dann weitergehen? Also kannst du den Prozess des Trauerns beschreiben, den es braucht, dass sich mein Blick wieder weiten kann? Dass ich irgendwie in die Lage komme, mein Leben nach dem Verlust einer geliebten Person einigermaßen auch gut weiterleben zu können?
Ja, der Weg nach dem Verlust ist auch sehr individuell. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir Unterstützendes tun können. Also wir selbst, die wir Trauernde sind, können uns unterstützen. Und das fängt tatsächlich mit dem Angang, das eigene sich zugestehen. Damit fängt es an. Also sich zugestehen, dass es mir so geht, wie es mir gerade geht und nicht zu forcieren. Das finde ich immer so wichtig. Das Bild Trauern oder richtig trauern. Wir werden manchmal gefragt, wie trauere ich richtig? Also das Bild, dass richtig trauern heißt, ich muss viel weinen, das ist ja ein Trugschluss. Sondern es geht vielmehr darum, erst mal wahrzunehmen, wie ist es bei mir? Bin ich gerade eher noch ganz gefasst und still, dann ist das korrekt. Bin ich hochemotional, dann ist das ebenso stimmig. Und wichtig ist nur, der Teil, der sich zeigt, den Teil dann, wenn er sich zeigt, auch ernst zu nehmen. Also nicht zu forcieren, ich muss mehr weinen, oder nicht zu unterdrücken, ich muss weniger weinen, sondern eher zu schauen, was ist es bei mir? Und dieses Ernstnehmen ist, glaube ich, der erste Schritt für einen guten Trauerprozess. Und dann gibt es noch etwas, was ich wichtig finde und was wir in unseren Kursen immer wieder unterrichten, also eigentlich fast gebetsmühlenartig. Das ist das Erinnern der Beziehung. Dieses Erinnern der Beziehung als Kernstück der Trauerbegleitung bedeutet, wir können gar nicht früh genug anfangen zu erinnern, wer war dieser Mensch, der mir bedeutsam war und was hat unser Miteinander so bedeutsam gemacht. Also sich darüber Gedanken zu machen, darüber mit Menschen zu sprechen, was hat diesen Menschen für mich bedeutsam gemacht und weiterhin zu schauen, und wer bin ich geworden dadurch, dass es diesen Menschen gab. Das ist ein Kernstück in der Trauerbegleitung und ich glaube, das ist für jeden trauernden Menschen auch etwas, was ihn weiterkommen lässt im eigenen Trauerprozess, egal wie lange der dauert, das ist dabei noch unerheblich. Also denn diese Dauer der Trauer, das wird ja auch immer so schön von außen auferlegt, man hat dann vielleicht ein paar Wochen bekommt man zugestanden, vielleicht noch ein paar Monate, maximal das Trauerjahr. Und diese Dauer der Trauer, die ist ebenfalls so individuell, deshalb ist es gut, es nicht davon abhängig zu machen. Also es hat nichts damit zu tun, ob ein Trauerprozess gut ist, dass ich sagen kann, er dauert so lange oder so lange. Das finde ich enorm wichtig.
Woran merke ich denn dann, dass so ein Trauerprozess jetzt auch abgeschlossen ist?
Ich bin gar nicht sicher, ob der abgeschlossen sein muss. Ich würde eher sagen, wann ist denn meine Trauer so, dass ich damit leben kann? Und wenn ich damit leben kann, also dass ich, auch da muss ich nochmal so eine kleine Kurve drehen, dass ich möglicherweise zu jedem Jahrestag nochmal einen Tiefpunkt habe, ist völlig normal. Dass ich manchmal über Jahre merke, ich bin immer noch, ich habe immer noch Phasen, in denen ich tief traurig bin, in denen ich sehr vermissend bin. Das gehört in einen ganz normalen Trauerprozess mit hinein. Insofern würde ich nicht so sehr von diesem, was man manchmal so hört, dann ist der Trauerprozess fertig oder dann habe ich alles verarbeitet. Das würde ich eher etwas vernachlässigen und eher schauen, wann kann ich dann, habe ich denn die Trauer so integriert in mein Leben, dass ich damit gut weiterleben kann?
Der letzte Punkt hier von Peggy Steinhauser erinnert mich an etwas, was ich auf YouTube gesehen habe, in einem Video, wo es auch ums Thema Trauer ging. Und da hat eine Psychologin gesagt, dass es in dem Trauerprozess nicht darum geht, sich emotional von der verstorbenen Person zu trennen. Du kannst der Person auch einen anderen Platz in deinem Leben geben und so Erinnerungen trotzdem aufrechterhalten.
Ja, vielleicht ist ja genau das, was Trauer ist. Also der verstorbenen Person einen Platz in meinem Leben zu geben, ohne dass sie ja noch da ist auf dieser Welt, ohne dass ich direkt mit ihr sprechen kann, dass ich merke, die verstorbene Person ist ein Teil von mir, aber sie ist halt nicht mehr da.
Das kann zum Beispiel sein, dass man eine Kerze anzündet, dass man ein Foto aufstellt und dass man einfach auch noch weiter über die Person spricht mit anderen Angehörigen.
Ja, du sprichst ja auch das Feld der Rituale an und das kann sehr hilfreich sein, dass man ein Ritual findet oder mehrere an diese Person zu erinnern, sie ins Gespräch zu bringen, eine besondere Gestaltung des Jahrestags, des Geburtstags, des Todesdatums oder auch eine Kerze aufstellen. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und irgendwie die Suche nach dem, was das Passende ist, ist nicht immer ganz einfach, aber man darf ja auch experimentieren.
Oft ist es ja aber auch so, dass wir gar nicht selber trauern, sondern dass Menschen in unserem Umfeld trauern. Und dann stellt sich die Frage, wie gehe ich am besten damit um? Darum geht's im nächsten Abschnitt.
Gibt's so aus deiner Perspektive No-Gos für Trauernde?
No-Gos für Trauernde. Ich würde eher sagen, No-Gos für die Menschen, die um die Trauernden herum sind. Da würden mir einige einfallen, so diese ganzen Bagatellisierungen, so jetzt, es wird doch wieder oder jetzt reiß dich mal zusammen. Das, finde ich, sind wirkliche No-Gos. Stattdessen lieber zu schauen, ach Mensch, wie geht's dir und mich interessiert wirklich, was du jetzt brauchst. Das, finde ich, enorm wichtig für die Menschen drumherum.
Du hast schon ein bisschen erzählt, wie kann ich denn ein guter Freund oder eine gute Freundin sein? Also wie begleite ich Menschen, die in Trauer sind?
Es gibt ja unzählige Ratgeber, was man alles so tun soll. Und dann gibt es unter anderem auch mal sowas, da steht dann, Trauernde können nicht gut für sich sorgen, die brauchen was zu essen. Und das führt mitunter dazu, dass Trauernde ungefragt Essen bekommen ohne Ende. Ich hatte mal einen trauernden jungen Mann hier sitzen, der gesagt hat, ich bekam wirklich jeden Tag so Suppe und Gemüse vor die Tür gestellt und ich hasse Suppen. Aber niemand hat mich gefragt, was ich eigentlich brauche. Und das, wenn überhaupt, ja, dann ist das, glaube ich, etwas für die Mitmenschen, was man sich gut merken kann. Es geht, glaube ich, nicht so sehr darum, jetzt alles richtig zu machen oder möglichst viel anzubieten, sondern es geht vielmehr darum, nicht wegzulaufen. Also das ist so mein Eindruck, nicht noch mehr Verluste zu schaffen, dadurch, dass wir uns rar machen. Sondern die besten Freundinnen sind die, die dann sagen, egal, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt für dich tun kann, aber ich bleib da. Und ich interessiere mich dafür, wie es dir geht. So, das sind für mich immer die wichtigsten Punkte. Also ich bleib da und ich interessiere mich. Und dann finden wir auch Schritte, wie ich unterstützend sein kann. So, aber das, manche Menschen gehen ja aus dem Kontakt nicht, weil sie böswillig sind, sondern weil sie so Not haben und keine Idee, was biete ich dem denn jetzt an? Und das ist fatal, ne? Dadurch verschwinden für den trauernden Menschen noch mal mehr Kontaktpersonen und dann wird die Einsamkeit einfach größer. Deshalb sind gute Freundinnen, gute Freunde für mich diejenigen, die den Mut haben, auszuhalten, dass sie nichts tun können, aber trotzdem da bleiben.
Welche Rolle spielt denn Trost in der Begleitung von Trauernden?
Trost ist auch ein Wort, was mal hilfreich und mal sehr störend sein kann. Trost in dem Moment, wo es den Anschein vom Vertrösten bekommt, das mag ein bisschen floskelhaft klingen, ist es überhaupt nicht hilfreich. Also im Sinne von, ich bin jetzt da und es wird alles wieder gut. Das ist für mich eine Form von Vertrösten, die ich nicht als hilfreich empfinde. Trost im Sinne von Dasein und auch mal in den Arm nehmen, wenn ich Freundin oder Freund bin. Trost im Sinne von beständig an der Seite verweilen, das ist für mich hilfreich. Also das ist ein Trost, mit dem kann ich was anfangen. Es ist nur manchmal so, er bekommt manchmal so ein bisschen was Seichtes. Und ich will schon gerade wieder sagen, es geht manchmal so in die Richtung, etwas wegmachen zu wollen, was nicht wegzumachen ist. Und da bin ich ambivalent. Also das finde ich nicht gut. Dennoch das Dableiben und auf die Art und Weise die Hand reichen, den Arm reichen, auf die Weise zu trösten, das ist etwas, das, glaube ich, ist unglaublich hilfreich für Menschen, wenn sie es wollen.
Das heißt, als guter Freund, als gute Freundin ist das tatsächlich gar nicht so einfach, für jemanden da zu sein, weil ich will da sein, ich will vielleicht auch trösten, habe jetzt aber gehört, aber so richtig ist das auch nicht hilfreich, vieles ist gut gemeint, aber ich weiß nicht, ob es gut ist, das ist nicht einfach.
Das stimmt. Es ist nicht so einfach, gute Freundin, guter Freund zu sein. Gleichzeitig, ich sage immer einfach mutig bleiben. Also mutig bleiben und nicht weglaufen und vor allem nicht alles so schnell persönlich nehmen. Das ist ja manchmal so, ne, dann gehen die Menschen auseinander, weil dann ist die falsche Frage gestellt oder dann werfe ich mir vor, ich war vielleicht nicht aufmerksam genug. Das ist fatal. Ich halte sehr viel davon, an diesen Stellen mit sich selbst gnädig auch zu sein und sich nicht diesen Druck zu machen, ich muss jetzt genau richtig trösten, ich muss jetzt genau richtig da sein, sondern sich eher zu sagen, ich möchte Freundin sein. Egal, Freundinnen machen Fehler, ich gestehe mir dann vielleicht diesen Fehler auch ein. Vielleicht ist auch die Trauernde an irgendeiner Stelle mal zurückweisend und ich denke, oh je, will sie noch was mit mir zu tun haben. Also an der Stelle Freundin zu bleiben und auch damit leben zu können, dass ich vielleicht mal zurückgewiesen werde. Und das nicht persönlich zu nehmen in dieser besonderen Zeit, das, glaube ich, ist eine unglaubliche Stärke. Und deshalb kann ich nur ermutigen, nicht so viel darüber nachzudenken, was tue ich und tue ich das Richtige jetzt, sondern es einfach zu machen.
In der Frage der heutigen Folge, wie geht es weiter, wenn ein lieber Mensch stirbt, steckt noch ein wichtiger Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar, wie geht es weiter nach dem Tod für den Toten, also das Leben nach dem Tod? Das ist die religiöse Perspektive und darüber haben wir mit Astrid Sievers gesprochen. Sie macht Trauerbegleitung beim Erzbistum Hamburg.
Wenn ich gefragt werde, wie ich mir das Leben nach dem Tod vorstelle, dann kommt mir zunächst erstmal dieses biblische Bild vor allen Dingen in den Sinn von den vielen Wohnungen, die vorbereitet sind. Das ist ein tolles, sehr konkretes Bild. Also kann ich mir gut vorstellen mit sonniger Lage und guter Aussicht und mit netten Menschen um einen herum. Aber ich glaube, gemeint ist ja eigentlich auch etwas von Ankommen. Ankommen, Dasein. Und ich glaube, dass letztendlich dieses Leben nach dem Tod ist gar nicht unbedingt so dieses konkrete Bild, sondern vielleicht auch ein Gefühl und eine Hoffnung, die wir einfach mit uns tragen. Und ich glaube, diese Hoffnung ist bei mir auch ganz stark geprägt, davon ankommen zu dürfen. Und Fulbert Stefinski zum Beispiel hat mal gesagt, am Ende des Lebens steht nicht die Beantwortung aller Fragen, also auch nicht die Beantwortung danach vielleicht eben, wie es konkret aussieht, sondern am Ende des Lebens steht eine Umarmung. Und ich glaube, das ist es, in die Arme Gottes zu kommen. Und da geht bei mir das Bild ganz weit weg. Das ist einfach ein unglaublicher Frieden und ein unglaubliches Ankommen, Wohlfühlen und einfach sein dürfen.
Am Ende dieser Folge wollen wir euch nicht verabschieden, ohne einmal den Spot darauf zu richten, von welchem Segen ihr in dieser Folge alles gehört habt. Segen sind sehr häufig die Menschen gewesen, um die wir trauern. Sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind, und wir verdanken ihnen häufig so viel Gutes. Ein Segen können die Gespräche sein in der Familie, unter Freunden, mit dem Partner, und zwar Gespräche über den Tod und die eigenen Wünsche bezüglich Sterben, Bestattung und Trauerfeiern. Das ist nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden oder noch schwieriger, den richtigen Anlass. Das ist aber eine große Hilfe für den Fall der Fälle. Und ich kann mir vorstellen, das werden vielleicht auch sehr schöne und sehr dichte Gespräche. Segen, das sind die Freundinnen und Freunde, die einfach da sind und die sich trauen zu fragen, was brauchst du gerade und wie kann ich dir Gutes tun? Und Segen, das kann auch eine innere Stimme sein. Im Trauern, aber auch ganz im Alltag, die mich in einem stillen Moment fragt, wie geht's dir gerade? Und die mir Mut zuspricht und sagt, es ist okay, wie du dich gerade fühlst. Und es ist okay, nicht okay zu sein.
Eine Frage, die mir in dieser Folge hängen geblieben ist, ist, wie soll deine Trauerfeier aussehen? Und diese Frage geben wir hiermit an euch weiter.
Schreibt uns gerne auf Instagram @stadtlandsegen_ oder per Mail an info@stadtlandsegen.de.
Wenn ihr jetzt merkt, die Folge hat etwas mit mir gemacht oder bewegt mich gerade sehr, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr drüber sprechen könnt. Vielleicht eine gute Freundin oder einen guten Freund. Und sollte gerade niemand da sein, dann haben wir für euch in den Shownotes auch nochmal die kostenfreie Telefonseelsorge verlinkt. Da könnt ihr anrufen, da gibt es Möglichkeiten zum Sprechen per Mail oder per Chat.
Einmal im Monat kommt eine neue Folge von Stadtland Segen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann folgt uns. Vergesst bitte nicht, eine Bewertung für uns abzugeben und überlegt euch doch einmal, wem ihr von unserem Podcast erzählen wollt.
Wir haben in dieser Folge viel über Abschied nehmen gesprochen. Abschied ist das Stichwort. Wir verabschieden uns jetzt von euch.
Auf Wiedersehen.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Der Podcast Stadtland Segen ist eine Produktion des Erzbistums Hamburg und wird gefördert durch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und den Verein Andere Zeiten.
Natürlich gibt es zu dem Thema noch viel, viel mehr zu erzählen. Wenn euch etwas fehlt oder ihr eure Perspektive ergänzen wollt, dann schreibt uns doch gerne.
Entweder auf Insta @stadtlandsegen oder per Mail an info@stadtlandsegen.de. Für weitere Infos schaut auch auf unserer Website vorbei.
Auf unserer Website findet ihr auch Termine zu Workshops, die wir zu den Podcast-Themen anbieten. Infos gibt es in den Shownotes.